Okay, jetzt bin ich grün. Ich muss schon sagen, ihr habt klasse Männer, ihr Frauen, ne? Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst, ja? Klatscht mal für eure Männer, ja? Wenn ich euch Frauen besser kennenlernen würde, würde ich auch sagen, Männer, ihr habt klasse Frauen. Ja, das war schon spannend gestern, als wir da in dem Kletterpark waren, nicht? Die eine Hälfte, die Mehrheit, ging dann auch wirklich in die Bäume. Also das waren so die Wagemutigen und die, die noch Berge erobern wollten. Und die andere Hälfte, die blieb ganz treu im Hintergrund und hat für uns gebetet, dass wir nicht abstürzen. Und ich finde, so muss Gemeinde sein, ja? Dass wir manche haben, die sind jetzt aktiv unterwegs in bestimmten Arbeitsbereichen oder Gruppen. Und wir haben andere, die da stehen und sagen, Herr, wirke durch deine Kraft und durch deinen Heiligen Geist das, was du wirken möchtest. Und so arbeiten wir miteinander, jung und alt, vielleicht auch die, die ja noch kräftig sind, auf die Bäume zu gehen. Andere, die sagen, ich gucke mir das lieber von unten an, macht ihr mal. Aber miteinander unterwegs sein, und das war wirklich eine großartige Geschichte. Normalerweise stände ich jetzt mit dem Roger Reber hier, den habt ihr schon kennengelernt, unser Schweizer Bruder. Wir beide arbeiten miteinander in unseren Missionswerken. Er ist ja Freiheit in Christus Missionswerk. Ich bin IAM, Internationale Arbeitsgemeinschaft Mission, Missionsleiter. Und mir war aufgefallen, ich war schon bei euch. Vor 1,5 Jahren, da gab es mal einen interkulturellen Trainingstag. Wer war da an diesem Tag von euch? Das hatte, die FEG eingeladen, die Petra Kind. Und ich weiß, war jemand von euch dabei an dem Tag? Niemand. Okay, aber wir haben da gesessen, wir haben da gegessen und wir haben den ganzen Tag hier bei euch zugebracht. Da war ich schon mal da, ohne dass ihr es wusstet. Genau. Wer mehr von unserer Arbeit hören will, wir gründen Gemeinden in Deutschland und das nächste Projekt, euch am nächsten liegend, ist Karlsruhe, eine rumänische Gemeinde, die seit einem Jahr im Entstehen ist, gar nicht weit von euch entfernt. Wir haben 15 Missionare in Deutschland, die Gemeindebau machen und wenn ihr mögt, nehmt euch nachher gerne noch etwas mit. Ich war jetzt ja hier in der Rolle als Leiter für ein Männerwochenende. Und ich will einfach nochmal darauf hinweisen, Männer, ich hatte euch gesagt, ich habe von Roger dieses Andachtsbuch mitgebracht, weil das nicht so ganz fest geklebt ist, dahin gibt es das Andachtsbuch, super nagelneu rausgekommen, für 10 Euro. Also guckt mal da hinten, tut euch Gutes oder jemand anderem. Gemeinsam mit Roger schreibe ich auch Bücher, immer wieder zum Thema, was haben wir eigentlich in Jesus, wenn es um unseren Schmerz geht? Wie kann Jesus uns helfen, den Schmerz zu überwinden? Oder wenn es um unsere Angst geht, wie kann Jesus uns helfen, unsere Angst auch anzunehmen oder auch zu überwinden, wenn es möglich ist? Oder das neueste Buch, ich würde sagen, ist auch nochmal so ein Männer- und Frauenbuch, Versuchung. Wir haben jeden Tag mit Versuchungen zu tun. Der Apfel, the apple, ne, ist irgendwie da. Das sollte jetzt mal so ein kleiner Gruß an all die Leute sein, die, genau. Geld, Sex und Macht. Die großen Dinge, die Salomo in seinem Leben kannte, er hat sie zum Teil zum Segen eingesetzt, aber er hat sie dann auch missbraucht. Und in dieser Spannung leben wir. Geld ist gut, wenn es zum Segen eingesetzt wird. Macht, Einfluss ist gut, wenn er zum Segen eingesetzt wird. Sexualität ist gut, wenn sie zum Segen eingesetzt wird. Aber großer Versuchungsbereich. Also guckt mal hinten am Büchertisch, ist dazu einiges da. Mein Thema heute Morgen bei euch ist ja in geordneten Beziehungen leben. Können wir gerade mal schauen und ich will einfach nochmal da anfangen, wo ich empfinde, dass auch Paulus immer wieder anfängt in seinen Briefen. Er sagt immer wieder, an die Heiligen in Rastatt, an die Heiligen in Hagen, da komme ich her, an die Heiligen, na ihr wisst schon, Ephesus, Kolosse und so weiter. Er geht immer von unserer Stellung aus. Der Ausgangspunkt ist immer, wer sind wir eigentlich? Wir sind von Jesus neugemachte Menschen, in uns lebt sein Auferstehungsleben. Und der Ausgangspunkt, schauen wir es uns mal beim Epheserbrief an, ist hier an dieser Stelle alles in Christus. In ihm sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein sollen vor ihm. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selber nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, das ist unsere Stellung, das ist unsere Lebensbasis, das ist der Ausgangspunkt in Christus. Übrigens, dieser Ausdruck in ihm kommt etwa 70 Mal im Neuen Testament vor. Ich mache euch Mut beim Lesen der Bibel. Ja, dürft ihr auch mal einen Stift nehmen und mal was anstreichen, ja. Müsst das nicht so als ein Heiligtum betrachten, okay. Muss ein Arbeitsbuch sein. In ihm, in Christus, in ihm. 70 Mal. Unglaublich. In Vers 7, dieser wunderbare Vers, den ihr kennt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Da gibt es uns die Kraftquelle, nicht, die wir haben dürfen, um Sieg zu haben, auch in unseren Versuchungen. Und in ihm sind wir versiegelt, Vers 13, mit dem Heiligen Geist, der das Angeld unseres Erbes ist. Ich finde, Vergangenheit, ne, auserwählt, Gegenwart, heute erlöst, Zukunft, in Christus versiegelt mit dem Heiligen Geist, ist alles in ihm umfasst. Wir sind Dreifacharretierung, hat Martin gesagt, ne? Dreifach gesichert, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, in uns, durch uns, in dieser Welt. Das ist der Ausgangspunkt. Und darum kannst du morgens aufstehen und kannst sagen, Herr, ich danke dir, ich bin dein geliebtes Kind, deine Liebe zu mir ist bedingungslos. Das glauben wir manchmal nicht. Wir denken, nicht, so wie mein lieber alter Freund sagte, wer zu mir gut ist, der hat's auch bei mir gut. Wir denken, Gott muss auch so sein. Nicht? Wenn ich lieb zu Gott bin und seine Gebote lieb halte, dann ist er auch lieb zu mir. Aber ihr Lieben, wie oft waren wir nicht wirklich treu oder glaubensvoll oder rein, ja, sondern... Und Gott liebt uns trotzdem und das darf dir jeden Morgen Gewissheit sein. Du gehst in dem Tag, seine Liebe ist bedingungslos. Sie ist nicht an meine Leistung geknüpft, nicht an mein Betragen, nicht an mein Können. Nicht? So gehst du doch bitte auch mit deinen Kindern um. Wenn die mit der 5 nach Hause kommen, ja, dann guckst du mal ein bisschen komisch und denkst, naja, aber ein Kind, das mit einer 5 nach Hause kommt, das muss ja erstmal in den Arm nehmen und sagen, das tut mir leid, lass uns mal darüber reden, wie wir es besser machen können. Du hast das lieb. Und wenn es die Scheibe eingeschossen hat mit dem Fußball, dann hast es auch lieb. Geht nicht ums Betragen. Darum will ich heute, das ist dann mein Entschluss, ein Leben zu seiner Freude leben. Das will ich. Das ist mein Ausgangspunkt. Und ich hoffe, ihr seid heute Morgen so aufgestanden. Wenn heute nicht, dann aber spätestens morgen. Glaube am Montag fängt so an. Ist das klar? Ich bin sein Kind. Ich darf mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Ist das cool? Das ist stark, ne? Ich finde auch, das ist eine hervorragende Situation. Da geht's mir richtig gut bei. Ach, da fühle ich mich richtig wohl. Überraschung? Das gilt nicht nur für dich, das gilt auch für deinen Nächsten, also für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder. Das gilt für deine Geschwister in der Gemeinde. Wenn die im Glauben an Jesus leben, dann gilt das auch für die. Also, die dürfen auch morgens aufstehen und sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind, seine Liebe zu mir ist bedingungslos. Sie ist nicht an meine Leistung geknüpft, nicht an mein Betragen, nicht an mein Können und darf auch sagen, darum will ich heute ein Leben zu seiner Freude leben. Und eigentlich müsste das mit den Beziehungen jetzt ganz toll klappen, weil wir alle den gleichen Ausgangspunkt haben. Klappt doch bei euch wahrscheinlich wunderbar, ihr habt auch nie Dissonanzen, keine Meinungsverschiedenheiten, ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist so? Ganz klar, nicht? In Rastatt ist das so. Ich sehe einige, die etwas zögernd mit dem Kopf schütteln. Die sind schon länger hier, glaube ich. Ne? So bei den ersten 2 Besuchen, nicht? Wenn man dann hier so reinkommt. Na, ist jemand zum ersten Mal heute hier? Nein? Okay. Na, beim ersten, zweiten Besuch denkt man, oh, so toll hier. Wenn es dann beim 5., 6. Mal auch noch einigermaßen toll ist, oh, dann seid ihr in einer guten Gemeinde angekommen. Wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen, ich bin Pastor in Hagen, dann sage ich oft, sag mal, warum wolltest du in unsere Gemeinde? Gibt in Hagen eine Menge Gemeinden. Ja, und dann kommen meistens zwei Dinge und da freut es mich. Zum einen sagen sie, wir hören gute bibelorientierte Predigten bei euch. Das ist wichtig. Das ist Kennzeichen von lebendiger Gemeinde. Und das zweite ist, wir waren bei euch sofort willkommen und das hat sich bis heute nicht geändert. Das Annehmen des anderen, das Wissen, ich bin hier zu Hause, hier darf ich sein und hier darf ich auch mal blöd sein. Bin ja auch mal blöd. Ja, und das zu wissen, das macht Gemeinde aus. Und darum lass uns ein bisschen darüber nachdenken, wie können Beziehungen untereinander noch schöner werden. Also ich will gar nicht über die Problembereiche sprechen, sondern lass uns ein paar Dinge in unser Herz fassen. Wie kann das noch schöner und noch besser werden? Ein paar Verse, die dann da reinpassen, nicht? Da bin ich und da ist mein Bruder und meine Schwester in der Gemeinde. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Freunde kannst du dir aussuchen, Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die hast du. Das ist so wie in der Familie auch, ne? Du hast auch Brüder und Schwestern, die konnte man sich nicht aussuchen, die waren plötzlich da. Ich glaube, mein Bruder hätte sich mich nicht gerne ausgesucht. Er war 2 Jahre jünger als ich und er sagte immer, du willst immer der Bestimmer sein. Der hätte sich gerne jemand anderen ausgesucht, der jünger ist als er. Dann konnte er der Bestimmer sein. Also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Römer 15. Auch das ist so eine Beauftragung für uns, nicht? Dass wir immer wieder Liebe schuldig sind, dass wir dem anderen in einer Weise begegnen, die ihn annimmt, die ihn wertschätzt, die für ihn da ist. Oder auch dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ich habe da einen Fehler, 1. Petrus 4, Vers 10 muss das heißen. Dient einander, nehmt einander an, übet Liebe, dient einander. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Nun, hier fangen die Verschiedenheiten schon an. Weil nicht jeder die gleiche Gabe hat, kommen wir manchmal auch mit unseren Meinungen und Überlegungen aneinander. Oder zumindest, sie sind nicht immer gleich kompatibel. Darum müssen wir reden miteinander und wir brauchen dazu eine Haltung, die beziehungsorientiert ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Jemand sagte mal, Gott wohnt im Himmel, seine Praxis hat er auf der Erde. Gemeinde ist Praxis Jesu, ja, okay. Manchmal ist es ein Krankenhaus, weil wir haben viele Kranke. Neulich sagte jemand bei uns, oh, wir haben mittlerweile so viele Kranke, dass ich manchmal denke, unsere Gebetsstunde ist so ein Operationszimmer, nicht? Der eine muss gerade zum Zahnarzt, der andere hat eine Hüft-OP, der dritte hat. Ich sage, ja, aber wir wollen auch an die Seele denken, denn wir wollen beten auch, dass die Seele aufgebaut wird. Und ja, aber das ist Gemeinde, seine Praxis hat er auf der Erde. Ich habe in der Bibel mal nachgeschaut, wie sollen Christen miteinander umgehen? Was sind so die Dinge, die Christen in der Interaktion miteinander praktizieren? Und ich bin so auf 3 Wörter gestoßen. Das erste Wort, das mir aufgefallen ist, ist das griechische Wort parakaleo, das heißt ermutigen, trösten, erbauen. Übrigens ist das das Wort, das für den Heiligen Geist im Neuen Testament steht. Er ist der Parakletos, der Ermutiger, der Tröster. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich zum Vater gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kommt der Beistand nicht. Luther sagt Beistand, Johannes 14. Und dieses Wort Parakletos, da kannst du in verschiedenen Bibelübersetzungen, nicht, wenn du 3 hast, hörst du wahrscheinlich 3 verschiedene Wörter. Bei einigen steht Beistand, bei einigen steht Helfer, bei einigen steht Tröster, bei einigen steht Anwalt, bei einigen steht Fürsprecher. Also das ist das gleiche Wort, das das alles ausdrückt. Im Grunde heißt das hier, wir sollen so miteinander umgehen, wie der Heilige Geist mit uns auch umgeht. Weil er lebt ja in uns allen. Darum soll Beziehung von dieser Kraft her gestaltet sein. Also, wir sollen einander ermutigen, sollen einander trösten und sollen einander Erbauen, da steckt auch manchmal so ein Stück so ein ermahnendes, aber positives, aufbauendes Ermahnen drin. Das steckt hier auch in diesem Wort. Das zweite Wort, das ich gefunden habe, das kommt besonders ab Apostelgeschichte in den Briefen von Paulus vor. Und das ist das Wort Didasko. Da kommt das Wort Didaktik her, hat was mit Lehrern zu tun und heißt auch lehren. Lehre sie, Timotheus, dass sie sich an die guten Worte des Evangeliums halten. Ihr älteren Männer, ihr sollt die Jüngeren lehren. Nicht? Darum ist gut, wenn ihr Jubi habt oder ihr habt Kinderstunde und ihr lehrt die junge Generation. Das Lehren ist ein wichtiger Aspekt. Also wir sollen einander lehren. Müssen wir gleich nochmal überlegen, wie das praktisch geht. Das ist so diese Ebene, die wir auch haben. Nicht? Wir tauschen aus. Ich glaube, jetzt das Männerwochenende, das war einmal ermutigen. Es war aber auch so ein Stück lehren. Ich habe ein bisschen gelehrt, aber ihr habt euch auch in den Gesprächsgruppen selber gelehrt, indem ihr auf Augenhöhe miteinander ausgetauscht habt, wie ihr den Glauben lebt. Das ist so, nicht? Brüderliche Lehre auf Augenhöhe. Ihr Frauen macht das auch in euren Frauenkreisen oder in Hauskreisen findet das statt, dass wir einander lehren, indem wir erzählen, was wir aus der Bibel kennengelernt haben, was uns Gott wichtig gemacht hat und indem wir uns auch dann bekannt geben, was Gott ja, uns aufs Herz gelegt hat. Und dann gibt es auch noch das dritte Wort, das ist nouteteo und das heißt dann wirklich ermahnen. Also es gibt auch das Wort ermahnet einander. Ermahnet einer den anderen. Es gibt wirklich auch dieses, hey du, komm, wir müssen mal reden. Das ist nicht gut, was da gerade läuft. Können wir mal darüber sprechen? Ich glaube, das können wir relativ gut, oder? So nach dem Gottesdienst, nicht? Also, dass das hier alles normal läuft, die Technik läuft, nicht? Technik ist ja dann gut, wenn man sie nicht spürt. Und dass ja, die Predigt hoffentlich klar ist. Und dass das Musikteam, das ist okay, ne? Und dann sind wir, aber ihr seid hier nicht im Schwabenland, ihr seid Badenser. Wisst ihr, was die Schwaben sagen? Achtung, pass auf, doch ein paar Schwaben. Sind wir doch Schwaben hier, oder was? Seid ihr Schwaben? Du bist Schwäbin. Aber die meisten, wer ist aus Baden, wer ist Badenser? Okay, also die sind in der Überzahl. Aber hilf mir mal, was sagen denn die Schwabe? Weiß nicht, was ich meine. Nett geschwätzt ist gelobt genug. Ja, genau. Ja. Ja, habt ihr verstanden? Jetzt habe ich mich gerade mit der Schwester Schwäbisch unterhalten. Nett gebruddelt ist gelobt genug. Ja, also nicht rumgenörgelt ist gelobt genug. Also wenn ich nichts sage, dann war's gut. Also sagen wir nichts. Wenn's dann aber mal quietscht in der Technik oder die Stimmung von Gitarre und Klavier hat nicht funktioniert, na, das könnte man aber besser machen, oder? Bei euch ist das ganz anders. Ihr lobt, wann immer ihr was findet zu loben. Und ihr haltet euch sehr zurück mit strafenden Zeigefingern, oder? Aber das ist so in so einer Eigenart, nicht? Die wir auch in Hagen haben. Die Westfalen haben das. Ich komme aus Hessen, da ist es ganz genauso. Es ist so irgendwas Menschliches. Wenn es gut läuft, das ist in Ordnung, da redet keiner mehr drüber, aber wehe, es läuft was schief. Und so sind wir Experten im Ermahnen. Wobei, Ermahnen gehört auch dazu. Aber das Recht zu ermahnen, das musst du dir erwerben. Und ich zeige dir, wie. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann habe ich nochmal geguckt, nicht? Ihr merkt, das ist so eine Pyramide, irgendwie muss das ja auch was bedeuten. Das Wort Parakaleo, Parakletos, kommt im Neuen Testament 140 Mal vor, ungefähr. Legt mich nicht auf einzelne Zahlen fest, aber nach meiner Strong's Concordance habe ich mal gezählt, 140 Mal. Das heißt, 140 Mal im Neuen Testament, das Miteinander der Christen in den Beziehungen ist ermutigen, ist aufbauen und ist ermahnen. Ist ermutigen, ist aufbauen. Das Lehren kommt auch etwa 100 Mal vor. Also wir sollen einander helfen, die Bibel zu verstehen, das Leben zu verstehen, ins Leben hineinzuwachsen. Nicht, da brauchst du die Generationen, die helfen, aber auch auf Augenhöhe. Was meint ihr denn, wie oft das Ermahnen in der Bibel steht? Also es muss ja weniger sein. Irgendwie merkt ihr schon, ne? Okay, Überraschung, 14 Mal. Ja, auch 14 Mal. So, jetzt wollen wir mal ein Verhältnis rechnen, ne? Ihr, die ihr sonntags noch rechnen könnt. Verhältnis von Ermahnen zu Ermutigen. 1 zu 10. 10 zu 1. Also, können wir doch, glaube ich, ganz schnell ableiten. Wir sollen 10-mal mehr ermutigen, als wir ermahnen. Bevor du jemanden einmal ermahnst, solltest du ihn vorher 10-mal ermutigt haben. Das Recht, einen anderen zu ermahnen, gewinnst du dadurch, dass du ein Ermutiger bist und vorher schon viele Male gesagt hast, das gefällt mir, wie du hier Musik gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du uns durch den Gottesdienst geführt hast. Danke denen, die sich hier gemüht haben, den Saal schön sauber zu machen, die alles in Ordnung gemacht haben. Vielen Dank dafür. Ja, mit wachen Augen ermutigen. Das ist doch sowieso normal, oder? Muss man doch nichts sagen zu. Das gehört dazu. Das ist deutsche Perfektion, oder? Wieso? Das Recht zu ermahnen erwirbst du dir, indem du ein Ermutiger bist. Ich würde es mal so in einen Satz fassen, dann könnt ihr es vielleicht mit nach Hause nehmen. Wir wollen dem Nächsten zuerst 10-mal die Füße waschen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. Könnt ihr euch das merken? Sollte ich jemals wiederkommen, werde ich euch fragen, ob ihr diesen Satz behalten habt. Wir sollten einander 10-mal erst die Füße waschen, heißt ermutigen, froh aufbauen, ehe wir einmal den Kopf waschen. Im Kopfwaschen sind wir gut. Denn beim Füßewaschen muss man sich bücken. Und das ist anstrengend. Aber das ist das Recht, das du dir erwirbst, wenn du dich gebückt hast, dass du jemandem auch den Kopf waschen darfst. Das hat mir sehr geholfen. Wir haben ein kleines Problem mit der Lutherbibel, weil der Luther meistens, wenn das Wort Parakaleo stand, was 140 Mal stand, mit ermahnen übersetzt hat. Barnabas, ne? Apostelgeschichte 11, kommt nach Antiochia, sieht da die ersten Christen aus den Heiden und ermahnte sie mit ganzem Herzen, bei dem Herrn zu bleiben. Hey, warte, da steht Parakaleo und das heißt ermutigen. Und wer Barnabas ein bisschen kennt, ich meine, ihr kennt den aus der Bibel, ne? Das war ein Ermutiger ohne Ende. Das war jemand, der gesagt hat, Leute, das ist so toll. Ne, steht dann auch, als er die Gnade Gottes sah, der konnte sehen, was Gott wirkte, da ermunterte er sie, da ermutigte er sie, mit ganzem Herzen beim Herrn zu bleiben. Jetzt stellt euch nur mal vor, so würde das bei euch in der Gemeinde sein. Ich glaube, es ist ja annähernd so. Weil Gott ist in eurer Mitte, der Herr Jesus ist hier. Der Heilige Geist leitet euch. Ihr habt ja eine dreifache Sicherung. Ist doch so, oder? So läuft's doch. Du kommst hier rein und suchst schon die erste Möglichkeit, um jemanden zu ermutigen. Du denkst jetzt schon während des ganzen Gottesdienstes nach, wen kannst du hinterher ansprechen und ihn ermutigen? Ja? Spürt ihr? Es ist eine Frage meiner Haltung, meiner Ausrichtung. Das, was mein Inneres wünscht. Jetzt stell dir nur mal vor, das wäre auch die Atmosphäre in deiner Familie. Ist sie ja auch, oder? Papa sucht pausenlos das Positive und ermutigt seine Kinder und seine Frau mit all dem, was er nur irgendwie finden kann. Cool. Die Frau ebenso, nicht? Sie findet immer das Positive an ihrem Mann und sagt, oh Mensch, Mann, klasse, dass du das so machst, ja, und dann. Gut, ich würde sagen, nach 10 Jahren Ehe würde ich das Verhältnis mal ein bisschen ändern. Nicht 1 zu 10, 1 zu 5. Nach 20 Jahren Ehe geht es auch mit 1 zu 4. Ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet, 1 zu 3. Ist okay, wenn meine Frau mich dreimal am Tag lobt und einmal kritisiert, ist das okay. Ja, wir kennen uns. Ich habe schon ganz viel Ermutigung aus den letzten 40 Jahren im Schlepptau. Mein Korb ist schon sehr voll. Super. Stellt euch vor, ihr jungen Leute, ihr würdet das mit euren Eltern so machen. Klar, es gibt so eine Zeit, die ist schwierig. Meine zwei Enkel sind jetzt gerade in der Pubertät. Die ist schwierig, da ist es schwer, das einzuhalten. Nicht? Aber wenn man so raus ist, 15, 16, 17, ich würde sagen, da soll man wieder damit anfangen. Stellt euch nur mal vor, wir würden dieses gute biblische Prinzip in unserem Leben umsetzen. Ich mache euch Mut. Glaube am Montag hat damit zu tun. Macht das mal bei eurem Arbeitskollegen. Ich glaube, die Situation im Büro wird sich irgendwie ändern. Wenn wir das Gute suchen, nicht, und immer wieder darauf hinweisen. Mach das mal mit deinem Chef. Ich meine, immerhin, gut, dass es einen Chef gibt, davon hast du das Geld. Klar hast du an dem auch viel zu meckern, ist okay. Aber mach so. 10-mal ermutigen. Und dann gehst du hin und sagst, Chef, können wir mal Cappuccino trinken, wir müssen mal was besprechen. Ich weiß nicht, ob das so geht bei dir, aber du verstehst, was ich meine. Unser Leben darf ein Leben der Ermutigung sein. Und ich mache euch Mut, nehmt das nochmal mit, nicht diesen Satz. Wir wollen dem Nächsten zuerst 10-mal die Füße waschen, ehe wir ihm einmal den Kopf waschen. In allen Lebensbereichen. Selbst da, wenn dich jemand anrempelt, beim Aldi, nicht, vielleicht mit seiner Karre da, schon voll, kannst du sagen, okay, danke, Sie sind der Erste, der mich heute anrempelt. Ich glaube, dass dazu auch Worte nötig sind. Es geht nicht ohne Worte. Darum, nett geschwätzt ist kloppt genug, ne? Geht nett. Es geht nicht, und da war ich erstaunt, wieder den Stift nehmen und durchs Buch der Sprüche gehen. Und alle Verse anstreichen, die mit Worten zu tun haben. Ich habe ein paar mitgebracht. Kommen alle aus dem Buch der Sprüche. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Lass weichen von dir die Falschheit deines Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Das ist mein Lieblingsvers. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen sind Worte geredet zur richtigen Zeit. Ich hatte Jugendstunde. Habe ich gesagt, Frau, hör mal, es war so um Ostern rum. Du hattest doch an Weihnachten so ein paar goldene Äpfel so da als Deko. Ja, sagt sie, die sind irgendwo da im Schrank oder wo, ja. Musst du mal suchen. Okay, habe ich die Äpfel gesucht, habe eine Silberplatte genommen, goldene Äpfel auf silbernen Schalen, habe das in den Jugendkreis in die Mitte gestellt und habe gesagt, Leute, heute wollen wir das mal praktisch machen, Sprüche 25,11. Da habe ich den ersten Apfel genommen und habe einem Mädchen gesagt, ich bin so dankbar dafür, dass es dich gibt, weil, ne? Und dann habe ich irgendwas sehr Konkretes gesagt. Sie wurde fast rot. Man hatte den Eindruck, sowas hatte sie kaum gehört. Und sagt so, jetzt macht mal weiter. Nehmt einen Apfel, gebt sie an jemand anderen. Das war eine spannende Situation. Und man spürte, das war für manchen sehr neu. Etwas sehr Konkretes, Wertschätzendes mit Worten auszudrücken. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen sind Worte geredet zur richtigen Zeit. Leute, verteilt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich würde doch ergänzen, auch Sonntag. Goldene Äpfel. Ja, aber ich habe verstanden, ihr meint den Alltag, ist alles klar. Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes. Also die Bibel ermuntert Männer auch zu sprechen. Ist klar, nicht? Wenn du als Mann, ein Mann hat einen Bedarf von 10.000 Wörtern am Tag. Eine Frau hat einen Bedarf von 25.000 bis 30.000 Wörtern am Tag. Der Mann hat aber am Tag schon 15.000 Wörter gesprochen, weil er musste ein paar Probleme mit Arbeitskollegen klären. Kommt abends nach Hause, was ist sein Wunsch? Schweigen. Die Frau hat auch 12.000 Wörter gesprochen, aber das war dann eher so Pampers, Milch, ja, und so, war nicht so niveauvoll. Also sie hat, was für ein Bedarf? Reden. Jetzt würde man meinen, das ist ja eigentlich cool, ne? Sie redet, er hört zu. Oh, oder er schweigt. Es geht aber auch nicht. Ja, also wir merken, kann schon mal spannend sein, aber muss man sich nochmal klar machen. Gibt auch Ausnahmen natürlich von jedem Falle. Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Munde eines Mannes, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Mit Worten ist so viel möglich. Ich war junger Christ, 18, in einem Missionsteam, der Jüngste. Und ich hatte es zu Hause auch nicht gehört, dass man mit Worten ermutigt. Das war bei uns zu Hause nicht so. Und dann haben die mir, Jüngstem da im Team, am Schluss der Zeit eine Karte geschrieben mit so guten Worten. Die hatte ich im Leben noch nicht gelesen über mich. Und es hat mein Herz tief berührt, dass man so was Gutes über mich sagen kann. Das war ich gar nicht gewöhnt, nicht? Nicht, dass es negativ zu Hause war, aber man hat einfach nicht geredet, versteht ihr? Das Gute wurde nicht gesagt. Es war viel gut, wurde aber nicht gesagt. Und da habe ich mir gesagt, Günther, wenn dich das so berührt, dann solltest du damit weitermachen. Eine Mama hat ihrer Tochter mit lieben Sätzen geschrieben, was sie an ihr schätzt. Sie war schon älter, die Mama, aber sie hat ihrer Tochter geschrieben. Noch Jahre nachdem die Mama gestorben war, hat die Tochter diesen Brief aufgehoben, weil es war ein Brief der Wertschätzung. Überlegt doch mal, wem könnt ihr in der nächsten Woche mal einfach eine Karte schreiben, einen Gruß schreiben, eine E-Mail, eine WhatsApp, egal. Ja, gibt es da so viele Möglichkeiten heute. Wir sind Kommunikationsgenies. Hey, nutzt das auf allen Kanälen. Ermutigen, ermutigen, ermutigen. Von der Frucht seines Mundes eines Mannes wird sein Innerstes satt. Schaut mal, Männer, wir werden sogar zufrieden daran, wenn es uns gelingt, gute Worte zu sagen. Vom Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Und das sagt nicht ich, das sagt der Heilige Geist im Worte Gottes. Gott sagt das. Also nochmal die Bitte, lest die Sprüche, ankreuzen, was immer über Worte oder Zunge oder so steht. Ihr werdet fündig ohne Ende. Es gibt ja viel. Ermutigen, lasst mich das so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Wie mache ich das? Was soll ich denn würdigen? Wenn ich Paulus lese im Philipper 1, dann würdigt er die Philipper für ihre Teilhabe, ihre Gemeinschaft am Evangelium. Er sagt, ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft, die ihr mit mir am Evangelium habt, und ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, das wäre dann Vers 6, es auch vollenden wird. Er würdigt die Treue dieser Philipper. Der Hebräerbrief würdigt die Bemühungen, wie ich weiß, wie ihr euch anstrengt, im Glauben vorwärts zu kommen. Ja, manchmal ist es noch nicht gelungen, aber schon die Bemühungen sind es wert, gelobt zu werden. Wenn sich jemand bemüht, versucht und es vielleicht noch nicht so klappt, dann die Bemühungen loben. Klar, das Ergebnis war noch nicht hundertprozentig. Vielleicht war es nur 60-prozentig. Aber Bemühungen, nicht, dass jemand sich einsetzt. Würdige das Anderssein. Ich glaube, das ist eines der schwierigeren Dinge. Wenn einer so ganz anders tickt als ich. Wenn der Roger jetzt hier wäre, ich weiß nicht, ob er seine Geschichte erzählt hat, wie er Clinch hatte mit seinem Sohn, weil der immer nie aufräumt und er wirklich ein Jahr lang mit sich gekämpft hat, der würde euch das jetzt erzählen, ich darf es euch erzählen. Und seine Frau sagte nur einen Satz nach einem Jahr, Clinch, liebe deinen Sohn. Und dann erzählt er, wie er da innerlich wütend wurde über diesen Satz. Aber wie Gott sagte, ja, das ist es. Nimm sein Anderssein an. Nehmt einander an. Ist doch gut, dass die Welt nicht so ist wie ich alleine, oder? Wäre schrecklich langweilig. Feedback geben, nennen wir das ja heutzutage auch. Das muss ehrlich sein, das muss eindeutig, konkret sein, es muss eingeplant sein. Also ist manchmal wichtig, wenn du das schon vorher überlegst, was will ich sagen, was konkret will ich sagen und ist das auch ehrlich aus meinem Herzen gesagt? Feedback geben, ja, würdigen. Das Lehren, wie geht es mit dem Lehren? Was kann man da vielleicht nochmal überlegen? Ich glaube, dass der stärkste Lehrweg der unseres eigenen Vorbildes ist. Wie du lebst, ist die stärkste Ausprägung von Lehren. Nicht? Darum schreibt Paulus an Timotheus, sei du ein Vorbild den Gläubigen. Vorbild im Wort, in der Lehre, auch in der Ermahnung, schreibt er da, in der Liebe, im Glauben. Dein Leben in der Liebe und im Glauben ist die stärkste Prägung für andere Menschen. Ne? Wie Eltern, wie Kinder ihren Eltern folgen, wie Lehrlinge ihrem Ausbilder, hoffentlich, wie wir in der Gemeinde uns helfen. Das Vorbild. Ein Pastor hatte einen Mentee, also einen jungen Menschen, den er einige Zeit betreut hatte und irgendwann hat er ihn mal nach Hause eingeladen, zu sich in die Familie. Dieser junge Mensch, der kam nicht aus einer christlichen Familie, er kannte also nicht christliches Familienleben und der Pastor lud ihn ein nach Hause und nach 2 Jahren haben sie nochmal Feedback gemacht und dann hat der junge Mann gesagt, weißt du, was das allerbeste war? Du hast mich ja viel gelehrt, es war super mit dir bei McDonald's zu sein und zu beten und wir haben dies und das und jenes. Aber der beste Moment war, als ich dich zu Hause in deiner Familie besuchen durfte und gesehen habe, wie du mit deiner Frau und mit deinen Kindern umgehst. Das war der beste Moment. Das hat mich am meisten gelehrt. Vorbild. Unser Leben ist ein Vorbild, ist ein Beispiel. Und das sollten wir uns einfach klar machen und ist auch ein Beispiel darin, dass ich meine Fehler zugebe. Ja, okay? Ich glaube, der ist ein reifer Christ, der seine Fehler schnell zugeben kann. Ich habe das falsch gemacht. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich habe mich vertan. Lag an mir. Ja, wenn du reif, teste mal deine eigene geistliche Reife, ob du deine Fehler schnell zugeben kannst oder ob du ständig diskutierst, wer jetzt hier schuld ist und ne, wer das, ne? Das macht Beziehung kaputt. Gib deine Fehler schnell zu. Das ist geistliche Reife. Dein Leben spricht lauter als 1000 Worte. Dem Bruder, der Schwester auf Augenhöhe begegnen, drück nicht nieder, hebe hoch. Nicht? Wer groß sein will, der sei Diener, der hebt hoch, der hilft. Und lehre auch durch Verstärkung, Lob und Anerkennung. Ich habe 4 Enkel und wenn die irgendwas gut machen, dann bin ich sofort da und sage, klar, bei Enkeln geht es manchmal auch leichter. Wer hat Enkel, darf ich mal fragen? Wer hat Enkel? Willkommen im Club. Ich habe schon den Männern erzählt, mein Papa hatte eine Karte. Hätte ich gewusst, wie schön Enkel sind, hätte ich die zuerst gekriegt. Aber wenn da was gut läuft, sag es, betone es, sag, ey, das gefällt mir. Gut gemacht. Super. Nicht? Auch ihr, die ihr mit Jungscha-Kindern arbeitet, ja, ihr könnt da prägen. Verstärke durch Lob und Anerkennung. Gut gemacht, Junge. Prima, dass du dich getraut hast. Nicht? Im Kletterpark da, rauf und runter. Ermahnen, müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Römer 15, 14 ist für mich an dieser Stelle der gute Vers von Paulus, wo er sagt, nehmt einander an, niemand was schuldig außer Liebe. Da kommt dann Römer 15, 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch im Blick auf euch selbst überzeugt, dass ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Hier kommt jetzt Nute Theo, ermahnen. Und stellt euch mal vor, was Paulus behauptet. Er sagt, Brüder, im Blick auf euch, wenn ich euch so anschaue in eurer geistlichen Entwicklung, ihr könnt das. Ihr macht das richtig. Keine Scheu. Manchmal laufen Dinge schief. Und da muss ich auch mal einen Finger drauflegen. Aber hier sind die Voraussetzungen. Voller Güte. Nicht aus dem Prass oder Ärger oder aus der Wut heraus. Was soll man drüber reden? Das gefällt mir gar nicht. Nee, Güte. Erfüllt mit aller Erkenntnis. Auch in der Sache selber. Manchmal sind wir zu schnell mit unseren Urteilen über eine Sache oder Angelegenheit und wir kennen das Ganze noch gar nicht. Also ich glaube mal, bevor wir anfangen, hier zu ermahnen, müssen wir erstmal Fragen stellen. Sag mal, wie hast du das gemeint? Kannst du mir das nochmal erklären, da gestern, dein Satz? Oder zwei, drei haben gesagt, da wäre was, erklär mir mal, ist das wirklich so? Fragen stellen, Erkenntnis gewinnen, aber auch beten und sagen, Herr, brauche jetzt hier deine Weisheit, dass ich keine falschen Schlussfolgerungen mache. Nicht mit eigener Meinung interpretiere. Ja, aber Paulus sagt, ihr könnt das. Und ne, nachdem wir 10-mal ermutigt haben, dürfen wir dann auch ermahnen. Da prüfen wir nochmal unsere Motivation und fragen uns, warum machen wir das eigentlich? Wir schauen nochmal aufs Ziel. Ist das auch aufbauend? Hilft das zum Weiterkommen? Manchmal will ich auch einfach nur mein Recht oder meine Meinung, nicht? Das ist ja auch so. Das hilft nicht. Das ist destruktiv. Meine Seite ist nicht als absolut hinzustellen, sondern ich muss immer wissen, auch das ist Paulus, mein Wissen ist Stückwerk. Ich weiß nicht alle Dinge. Man kann durch Fragen und durch Gebet, ja, kann man manches rausfinden, aber ich weiß oft nicht alle Zusammenhänge. Ich muss wissen, ich bin nicht allwissend. Gott ist allwissend. Der Heilige Geist wirkt auch im anderen. Der kann andere Dinge von Gott hören, der kann andere Gaben haben, der kann anders orientiert sein, auch geistlich, aber ja, anders. Der Heilige Geist wirkt auch im anderen. Ich darf beten, dass ich genug Liebe habe, dem anderen die Wahrheit sagen zu dürfen. Okay? Ich muss mir vor Augen halten, dass ich auch beschränkt bin, ne? Sünder. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich mache Fehler, ich schätze falsch ein. Gucken wir nochmal auf die Art von Liebe. Es gibt so eine Wenn-Liebe, ne? Wenn du dich auch ordentlich verhältst und wenn du meine Wünsche erfüllst und wenn du tust, was ich für richtig halte, ja, dann liebe ich dich auch. Bedingungsliebe. Ist das die Liebe, mit der Gott uns liebt? Ich glaube, viele Christen glauben das, ne, dass Gott uns liebt. Wenn du auch immer fleißig die Bibel liest und anständig genug und lange betest, bete lange, lies die Bibel. Aber sie ist keine Bedingung für Gottes Liebe. Weil du mich so beeindruckst, weil du mir so viel gibst, weil du so schön, so intelligent, so geistlich, so begabt, so ja, was auch immer bist. Darum liebe ich dich. Das ist Anhimmeln. Das ist verliebt sein und das ist auch mal schön. Das ist okay. Aber das ist letztlich nicht die Grundlage echter Liebe. Hier will ich nochmal was überspringen. Kommen wir nochmal zur Trotzdem-Liebe. Ich glaube, die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist die Trotzdem-Liebe. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du so anders bist, ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du nicht meine Wünsche erfüllst, ich liebe dich trotzdem. Trotzdem. Auch wenn du dich nicht so verhältst, wie ich es für richtig halte. Meine Liebe zu dir drückt sich aus in Wertschätzung, Begleitung und Ehrlichkeit. Ihr Lieben, ich glaube, ich muss aufhören. Es war jetzt genug. Ja. Geh nochmal durch. Vergebung wäre ein Thema, das werdet ihr, glaube ich, nochmal behandeln. Wie können wir es? Schlussgedanke, Epheser 5,18 hatte ich gestern schon mal mit den Männern. Jetzt kann man sagen, boah, das ist zu schwer. Das kann ja keiner schaffen. Die Zeiten sind schwer heute. Günther, wenn du meine Versuchungen kennen würdest, meinen Stress, meinen Druck an der Arbeit, meinen Knatsch in der Familie. Ja. Paulus sagt hier, besauft euch nicht mit Wein. Viele lösen ihre Probleme im Alkohol oder versuchen es zumindest. Der Alkoholismus war scheinbar auch schon zu Paulus Zeiten ein Thema. Sauft euch nicht voll Wein. Das führt zu einem unanständigen Leben. Und trotzdem, das wäre so mein Schlusssatz, Christen müssen auch voll sein. Lasst euch in einem fort und fort erfüllen vom Heiligen Geist. Sodass Petrus sagen konnte an Pfingsten, die sind voll Heiligen Geistes. Die anderen haben die für voll alkoholisiert gehalten an Pfingsten. Nee, die sind nicht trunken, sagt Petrus, die sind voll Geistes. Scheinbar ist das für die Welt oft kein Unterschied. Ne? Christen sind schon verrückte Leute, ja. Seid nur verrückt, von Montag bis Samstag, ja? Volle Kanne verrückt für Jesus. Dann wird Gemeinde schön. Wir stellen uns dem Herrn zur Verfügung. Wir lassen uns von ihm erfüllen. Wir sagen Dank füreinander. Wir dienen einander wie Christus und wir dienen in dieser Welt. Ihr Lieben, so wird Gemeinde schön. Lasst uns aufstehen und beten. Danke, Herr, dass du in uns lebst durch deine Gegenwart. In Christus sind wir auserwählt, geliebt, gehalten, versiegelt, begabt. Danke, Herr. Danke, dass ich das auswirken darf durch unser Miteinander im Alltag, in unseren Beziehungen. Hilf uns, Herr, dass wir einander wertschätzen und ermutigen und wirke es unter uns, dass wir uns gegenseitig helfen, hin zu dir, in die Reife, in das Wachsen. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, auch hier in dieser Gemeinde, dass du uns lieb hast und unsere Liebe zueinander immer mehr vergrößerst, damit du geehrt wirst. Dafür preise ich dich, Vater, im Namen Jesu. Amen.